Wir sprechen von unserer Verpflichtung der Schrift gegenüber, und zwar im Allgemeinen. Morgen will ich beginnen zu sprechen von dem Forschen in der Schrift im Besonderen. Aber zunächst einmal unsere Verpflichtung der Schrift gegenüber im Allgemeinen. Wir lasen uns gestern einige Worte, die grundsätzlich von dieser Verpflichtung sprachen und von Versen, die vom Hören und Lesen des Wortes Gottes sprechen. Ich habe heute Morgen noch eine weitere Stelle gelesen in meiner Bibellese, die hiervon spricht. Es geht darum, dass wir dafür verantwortlich sind, uns dem Wort Gottes auszusetzen. Das ist unsere grundsätzliche Verantwortung, das Wort Gottes zu hören, zu lesen. Und da heißt es in 2. Korinther 9, Vers 13. In 2. Korinther 9, Vers 13. Im Rahmen eines Textes über das Geben. Paulus sammelt Gelder, um die Armen in Israel zu unterstützen. Und es war für mich sehr wichtig und interessant zu lesen, wie Paulus diese für uns etwas sehr irdische Angelegenheit, wie er das in die Atmosphäre, in den Zusammenhang des Christenlebens, unserer Beziehung zu Jesus, der Gemeinschaft der Gläubigen, wie er das so hineinstellt, was da alles mit verbunden ist, an geistlichem Leben, an geistlichem Vorgehen. Aber in Vers 13 heißt es, dabei ist dieser Dienst ein Zeichen der Bewährung und Anlass für sie, Gott zu verherrlichen darüber, dass ihr in eurem Bekenntnis euch der guten Botschaft Christi unterordnet habt. Paulus motiviert die korinthischen Christen, teilzunehmen an dieser Sammlung. Und was wird dabei geschehen, wenn die Korinther teilhaben an dieser Sammlung? Sie geben auch Gelder wie die makedonischen Christen und andere. Was wird geschehen, wenn sie das tun? Nun, es werden natürlich die Gläubigen in Israel davon erfahren, wer alles teilnahm an dieser Sammlung. Und wie werden sie reagieren? Paulus sagt, tut dieses, damit jene Reaktion stattfinden kann. Dabei ist dieser Dienst, das heißt der Dienst des Gebens für die armen Gläubigen Israel, dieser Dienst ist ein Zeichen der Bewährung. Das heißt, wenn sie auf diese Weise teilhaben an der Sammlung für die Gläubigen Israel, dann ist es ein Zeichen, dass sie sich bewähren als echte Christen. Das gehört einfach dazu. Sie bewähren sich also als echte Christen. Es ist ein Zeichen der Bewährung. Und zweitens, es ist ein Anlass für sie, für jene Christen in Israel, Gott zu verherrlichen. Sie werden ihn preisen, sie werden ihm danken. Sie werden sich riesig freuen. Worüber werden sie sich freuen? Nicht, dass sie wieder zu essen haben, das auch, aber unter anderem dafür, dass ihr in eurem Bekenntnis euch der guten Botschaft Christi untergeordnet habt. Sie wissen, das gehört zum Christsein. Und wenn die korinthischen Christen auf diese Weise teilnahmen an dieser Sammlung, dann verherrlichen sie Gott darüber, dass diese Christen einmal sich zu Jesus bekannt haben, seinen Namen bekannt haben, nicht vor anderen, sondern bekennen heißt hier, dass sie sich zu Jesus Christus bekannt haben. Sie haben Jesus angenommen. Das spricht von ihrer Bekehrung. und von ihrer Bewährung nach ihrer Bekehrung. Das heißt, wir werden Christen dadurch, dass wir uns zu Jesus Christus bekennen. Wir beugen uns vor ihm und nehmen ihn auf als unseren persönlichen Retter. Und wir bleiben Christen, indem wir dasselbe tun. Man bleibt Christ genauso, wie man Christ wurde. Und ein Zeichen dafür, dass man sich zu Christus bekannt hat und immer noch sich als Christ ausgibt, ist dieses, dass man Teil hat am Geben. Und das ist ein Zeichen, dass man sich der guten Botschaft Christi untergeordnet hat. Was heißt unterordnen? Wenn die Schrift von Unterordnung spricht, was heißt das? Das heißt, dass man sich jemanden unterstellt, man anerkennt ihn als seine Autorität, zweitens, man gehorcht, man ist gehorsam. Ist nun die gute Botschaft Christi eine Autorität? Offenbar. Sie ist nicht nur eine Information, du darfst gerettet werden, wenn du willst. Nein, die Botschaft Christi ist eine Botschaft, die als Gesetz im Raum steht. Das ganze Wort Gottes ist Gesetz. Das Alte Testament ist Verpflichtung des Menschen Gott gegenüber. Und die neue Botschaft des Christus verpflichtet Menschen. Was tut Paulus, wenn er Evangelium verkündet? In Athen zum Beispiel. Gott gebietet allen Menschen überall, sich zu beugen, in Reue Buße zu tun. Das ist ein Gebot. Das ist nicht nur ein Angebot, eine Möglichkeit, sondern Gott will aus Liebe unsere Rückkehr. Und so ruft er, und sein Ruf ist nicht nur eine Einladung, sondern ein Gebot. Aber dieses Gebot des Evangeliums endet nicht mit der Umkehr. So, jetzt habe ich das getan und jetzt bin ich Christ und jetzt kann ich leben, wie ich will. Nein, man ist unter die Herrschaft Christi gekommen und diese Herrschaft Christi schließt alles ein, was mein Leben betrifft, auch das Geben. Will man nun sich dem Evangelium Christi unterordnen, dann wird man es wohl kennenlernen wollen. Wie kann man sich unterordnen und gehorsam, wenn man nicht weiß, was man zu tun hat? Das heißt, dieser Vers setzt voraus, dass man den Willen Gottes erfährt im Evangelium. Man muss also die Botschaft Gottes kennenlernen, um im Gehorsam Gott gegenüber zu leben. Also noch eine Stelle, die uns verpflichtet. Das war das Grundsätzliche. Wir kommen heute Morgen zu einer zweiten Verpflichtung. Zur Bibel sollte man betend kommen, ob es zum Hören oder zum Lesen derselben ist. Erste Verpflichtung, wir haben uns der Schrift einmal grundsätzlich auszusetzen, sie zur Kenntnis zu nehmen. Zweitens, wir haben in Verbindung mit diesem einiges zu tun. Wir haben in Verbindung mit dem Hören und dem Lesen des Wortes Gottes zu beten. Es ist nicht einfach so, dass wir jetzt da sitzen und Gottes Wort hören. Was werden Sie jetzt tun, während ich spreche? Denn wir werden Bibelstellen lesen. Dann dürfen Sie jetzt, während Sie da sitzen, beten. Das gehört dazu. Würden Kinder Gottes, wenn sie zusammenkommen, ständig während der einen, zwei, drei Stunden, je nachdem sie zusammenkommen, es ist verschieden, würden die Christen während der ganzen Zeit betend da sein, könnte eine ganze Menge geschehen, nicht? Und zweitens oder erstens vor dem, würden sie beten, bevor sie zu Gottes Wort kommen, zu Hause. Herr, bereite du mich vor auf das Hören deines Wortes. Ich möchte es aufnehmen. Ich möchte es verstehen. Bereite du mein Herz vor. Stelle du mich ein. Disponiere mich. Lass, Herr, nichts in die Quere kommen, keine Störungen zwischen mich und meine Frau kommen, zwischen mich und meine Kinder. Lass nichts dazwischen kommen, damit mein Geist nicht gestört und aufgeregt ist. Man kann eine ganze Menge beten, bevor man Gottes Wort hört. Man kann sich vorbereiten. Nun, die Schrift hat einiges über das Beten in Verbindung mit dem Hören und Lesen des Wortes Gottes zu sagen. Wir lesen uns einige Stellen und vielleicht raten Sie es schon, zuerst aus Psalm 119. Psalm 119. Zuerst die Verse 18 und 19. Der Psalmist betet. Er schreibt einen Psalm nicht nur für andere Menschen zum Lesen, sondern er betet auch dabei, beim Schreiben, zu Gott. Und wir sollten beim Lesen seines Schreibens auch beten. Er gibt uns auch Gebet, mit dem wir beten können. Es ist nicht verkehrt, fertige Gebete zu lesen, wenn man sie wirklich zu seinem eigenen Gebet machen kann. Besonders Gebete des Wortes, im Worte Gottes. Was betet er? Öffne meine Augen. Und ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Nicht damit ich sehe, das ist nicht, was er sagt, obwohl der Übersetzer sagt, dass er das sagte. Ja? Der Übersetzer sagt manchmal etwas Verkehrtes. So steht es nicht geschrieben. Es ist nämlich ein Unterschied, ob ich nur eine Absicht zum Ausdruck bringe oder ob ich zwei Fakten hinstelle. Eine Bitte, öffne mir die Augen, öffne meine Augen. Und was wird dann geschehen? Nicht, was möchte oder könnte dann geschehen, eventuell. Ist eine Absicht, sondern was wird dann geschehen? Und ich werde sehen die Wunder an deinem Gesetz. Wenn Gott mir die Augen auftut, dann kann ich nicht nur sehen, sondern werde ich sehen. Das ist eine Verheißung. Und wenn Gott die Augen nicht auftut, dann sieht man lauter Menschliches am Wort Gottes. Jetzt verstehen wir auch, warum Menschen, denen die Augen nicht aufgetan wurden, nur Menschliches am Wort Gottes sehen. Sie sehen nicht die Wunder. Das heißt, das Übernatürliche am Wort Gottes. Wollen wir, auch als Christen, die wir wohl anerkennen, dass dies Gottes Wort ist, wollen wir aber auch das Übernatürliche am Wort Gottes sehen, dann müssen uns die Augen aufgetan werden. Das kann nur Gott tun. Wir sind nicht imstande, Gottes Gedanken ihm nachzudenken. Wir sind nicht fähig dazu. Gott muss uns immer wieder die Augen dafür auftun, damit wir das erkennen. In deinem Gesetz, das sind nicht nur die 10 Gebote, das ist das gesetzte Wort Gottes. Gott hat gesprochen, so ist es. Gott schuf die Welt, so ist es. Das ist wahr. Gott sagte, du sollst dieses tun und so bleibt es. Das bleibt Forderung Gottes an den Menschen und so weiter. Gesetz ist das ganze Wort Gottes. Torah, darf ich daran erinnern? Ist das hebräische Wort und das deutsche Wort Gesetz wird dem nicht ganz gerecht. Wir sollten also bei diesen deutschen Vokabeln etwas mehr noch denken, hier und da wenigstens, wenn wir nicht bessere Wörter haben, als was wir normalerweise tun würden, wenn es irgendwo anders gebraucht wird. Das Wort Gesetz kann ja sonst wo auch gebraucht werden, Naturgesetz, Landesgesetz und so weiter. Ein besseres Wort wäre Weisung. Und ich gebrauche auch dieses Wort in meiner Übersetzung. Weisung. Weisung ist zweierlei. Unterweisung und Anweisung. Indikativ und Imperativ. Indikativ ist die Aussage, eine kleine Erzählung und eine größere. Das ist Weisung, eine Unterweisung. Man erzählt, so ist die Angelegenheit. Man wird informiert, man wird unterwiesen, unterrichtet. Das ist indikativ. Das ist in dem Begriff Torah eingeschlossen. Übrigens lautet das Gesetz, du wirst nicht töten. Das ist nicht imperativ, das ist indikativ. Ja? Wir machen daraus einen Imperativ, du sollst nicht. Eigentlich am alten Deutsch ist das auch ein Indikativ. Ja? Du wirst nicht. Man hat ja früher das Wort soll gebraucht, sollen, als für den Futur. Ja? Wir brauchen ihn auch immer noch hier und da. Also, das ist schon ein Hinweis darauf. Und dann haben wir aber auch den Imperativ, der implizit, das heißt, in dem enthalten ist, die Anweisung, so und so hat es zu sein. Öffne mir die Augen und ich sehe die Wunder in deiner Weisung. Unterweisung, Anweisung. Vers 19. Ich bin ein Gast auf Erden. Indikativ, das ist Tatsache. Wohl dem, der ein Gast auf Erden ist. Wohl dem, der diese Welt nicht zu seiner bleibenden Wohnung gewählt hat. Im alten Indien soll es im Norden des Landes eine Brücke gegeben haben, an die jemand einen weisen Spruch gebracht hatte. Das Leben ist mir eine Brücke. Gehen Sie hinüber, aber bauen Sie nicht Ihr Haus darauf. Ja. Tun Sie nicht, als ob Sie ewiglich bleiben werden auf dieser Erde, in diesem Leben. Wir werden immer wieder erinnert an die Begrenztheit unseres Lebens. Es will immer wieder das bedacht werden. Ich bin ein Gast auf Erden, nur vorübergehend. Deshalb, weil ich hier nur ein Gast bin, meine eigentliche Wohnung, mein eigentliches Hospiz ist sonst wo, jenseits dieses Lebens. Deshalb will ich jetzt schon an jene Welt denken. Das Wort Gottes lässt uns Ewigkeitsgedanken denken. Deshalb betet er, verbirg deine Gebote nicht vor mir. Das ist die Kehrseite, das ist die andere Formulierung von Vers 18. Tu mir die Augen auf, oder anders, in der verneinenden Form, bitte Herr, verbirg deine Gebote nicht vor mir. Ich möchte sie sehen, ich möchte das Übernatürliche daran erkennen. Tut Gott uns aber nicht die Augen auf, dann ist Gottes Wort für uns, vor uns verborgen. Die nächste Stelle, Vers 73. Vers 73. Deine Hände haben mich gemacht und bereitet. Gib mir Verstand, dass ich deine Befehle lerne. Der Psalmist beruft sich auf die Kraft Gottes in seiner eigenen Entstehung. Im Psalm 139 äußert er ja einen ähnlichen Gedanken. Im Mutterleibe hast du mich zubereitet. Bereits in der Zeugung hat er mein Wesen bestimmt. Und wenn er das dann tat, bei der Zeugung und im Werden, im Mutterleib, wenn er mich gestaltet hat, dann möge er das doch bitte weiterführen. Ja? Dann möge er doch mich, jetzt wo ich da bin auf der Welt, immer noch mich gestalten, Einfluss nehmen auf meine Denkmöglichkeit, auf mein Denken. Hilf mir, dass ich lerne. gib mir Verstand. Er hat mir einen Verstand gegeben, aber diesen Verstand muss er noch beleben, befähigen, damit er höhere Gedankengänge kennenlernen kann, nachdenken kann. Wir sollten beten, weil wir angewiesen sind auf die Hilfe Gottes, um sein Wort zu erfassen. Die nächsten Verse, 143 und 44. 143. Angst und Not haben mich betroffen, aber deine Befehle sind meine Lust. Er liebt seinen Gott. Er hat vollkommenes Vertrauen zu ihm. Und deshalb ist das für ihn keine Bürde, wenn er einem Befehl im Wort Gottes begegnet. Im Gegenteil, es ist eine Lust für ihn, zu erfahren, was Gott gern von ihm hätte. Auf diese Weise kann er seinem Gott Freude machen. Er hat wirklich eine Lust daran, Gott Freude zu machen, weil er eine Freude an Gott hat. Angst und Not haben mich betroffen, aber deine Befehle sind meine Lust. Deine Zeugnisse sind auf ewig gerecht. Unterweise mich, und ich werde leben. Unterweise mich, und ich werde leben. Warum sollten wir beten, wenn wir Gottes Wort hören oder lesen, damit wir leben und nicht sterben? Was hat Jesus gesagt, als er 5. Mose zitierte, in der Wüste, in der Versuchung? Es steht geschrieben, der Mensch lebt von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Das heißt, wenn dieses Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgegangen ist, nicht an mein Ohr gelangt oder in mein inneres Wesen durchs Lesen, dann sterbe ich. Jetzt wissen wir, warum der Tod so verbreitet ist, auch in christlichen Kreisen. Weil das Wort Gottes uns nicht beleben darf. Unterweise mich und ich werde leben. Wir sind davon abhängig. Und der letzte Vers im Psalm 119 zu diesem Thema, 171. Meine Lippen sollen überfließen von Lob, wenn du mich deine Satzungen lehrst. Wollen wir also beten, dass er es tut. Und dann wollen wir danken, nachdem er es getan hat. Also vor dem Hören, vor dem Lesen, innig beten und nach dem Hören und nach dem Lesen danken und loben, unsere Freude zum Ausdruck bringen. Die nächste Stelle, Epheser Kapitel 1 im Neuen Testament. Epheser 1, Verse 17 und 18. Paulus berichtet von seinem Beten und teilt mit, was sein Anliegen im Beten ist, nämlich damit der Gott unseres Herrn, Herr steht in der betonten Stellung, damit der Gott unseres Herrn, das heißt der Gott Jesu Christi und Vater der Herrlichkeit, euch Geist der Weisheit und der Enthüllung gebe, in Erkenntnis seiner selbst, wobei die Augen eures Verständnisses erleuchtet werden mögen, um zu wissen, und so weiter. Dann nennt Paulus dreierlei, dass es zu wissen gilt, wenn man den Erkenntnisweg eingeschlagen hat. Aber zunächst einmal, das ist unser Anliegen hier jetzt, betet er um Weisheit und Erkenntnis. Und dazu gehören geöffnete Augen. Also dasselbe Gebet, das ergebe Geist der Weisheit und der Erkenntnis. Das heißt, Weisheit und Erkenntnis durch den Geist. Den Geist haben wir ja nach den Versen 13 und 14. Aber durch den Geist möge er uns Weisheit geben und Enthüllung. Wir müssen gleichsam Entschleierung erfahren. Es ist da, aber unsere Augen sind verhüllt und der Schleier möge vor unseren Augen weggenommen werden. Den können wir nicht wegziehen. Wir sollten beten, weil wir beim Hören auf Gottes Wort abhängig sind von Gottes Geist. Dasselbe erfahren wir aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 2. 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Verse 7 bis 16, ein längerer Text. Wir haben hier einen klassischen Text, einen exemplarischen Text über die Beziehung des Geistes Gottes zum Wort Gottes. Paulus berichtet, wir reden Weisheit Gottes in einem Geheimnis. Das heißt, das Wort Gottes ist zugleich Offenbarung und Geheimnis, genauso wie der Leib Jesu zugleich Offenbarungsmittel, aber auch Verschleierungsmittel war, je nach Disposition der Menschen um ihn her. Waren Menschen bereit und willig, Jesus kennenzulernen, dann war sein Körper, seine Augen, sein Mund, seine ganzen Bewegungen waren Mittel zur Offenbarung des Wesens Gottes, so dass Jesus zu Philippus sagen kann, siehst du mich, dann siehst du den Vater. An seinem Wesen, an seinem Umgang sieht man das Wesen des Vaters. Umgekehrt, hat man nicht offene Augen dafür, dann ist gerade der Körper Jesu Verschleierung. Ähnlich ist es mit dem Wort Gottes. Es ist ein Geheimnis für die, die nicht zu Gott kommen wollen, die nicht beten, dass Gott ihnen die Augen auftut. Aber es ist ein Mittel der Offenbarung für die, denen die Augen aufgehen und die wirklich Gott lieben wollen. Wir reden Weisheit Gottes in einem Geheimnis, die Verborgene, sonst Verborgene, die Gott vor der Zeit der Welt vorher bestimmte zu unserer Herrlichkeit. Gottes Plan, Gottes Gedanken dienen zu unserer Verherrlichung. Diese Verherrlichung ist eine zweifache, diese Herrlichkeit. Erstens, es ist die Absicht Gottes, uns einmal in seine herrliche Welt einzuführen. Und zweitens, es ist die Absicht Gottes, am Ende unseres Pilgerweges uns selbst zu verändern, sodass wir verherrlicht werden. Wir werden verwandelt werden, wenn Jesus Christus kommt. Die Gott vor der Zeit der Welt vorherbestimmte zu unserer Herrlichkeit, die keine der Ersten dieser Welt gekannt haben, es war ihnen verborgen. Denn hätten sie sie gekannt, so hätten sie nicht den Herrn der Herrlichkeit gekreuzigt. Sondern, wie geschrieben ist, was ein Auge, das heißt ein menschliches Auge, nicht sah und ein Ohr nicht hörte, es war verborgen, und nicht in das Herz eines Menschen kam, niemand ist darauf gestoßen, was Gott bereitete denen, die ihn lieben, für die ist es geoffenbart, die die richtige Herzenseinstellung zu ihm haben. Aber uns, die wir Gott lieben, können wir sagen, enthüllte Gott sie durch seinen Geist. Der Geist Gottes hat das getan. Denn der Geist erkundet alles. Der ist vertraut mit allem. Auch die Tiefen Gottes. Denn wer unter Menschen weiß, was des Menschen ist, wenn nicht der Geist des Menschen, der in ihm ist? Wissen Sie, dass niemand weiß, wen er heiratet? Niemand. Wir sehen zwar eine sichtbare Person, aber das ist die Hülle. Wir sehen nicht die Person. Nur insofern diese sich irgendwie bewegt hat, in Körpersprache oder mündlich, Hörbeisprache, haben wir diese Person kennengelernt, ja. Und doch nicht kennengelernt, weil sie nicht erschöpfend sich geäußert hat. Wir haben nur ein begrenztes Maß kennengelernt. Und übrigens verändert sich die Person und wir wissen gar nicht, wohin die sich verändern wird. Wir wissen also gar nicht, wir wissen wirklich nicht voll und ganz, wen wir heiraten. Wir wissen, wir kennen uns auch hier nicht. Wir sehen einander, wir nehmen einander wahr und wir fragen uns, was mag er jetzt denken und sagen, ja, da sitzt er so, ja, was mag er jetzt denken? Wir wissen es nicht. Keiner von uns kann in den Geist des anderen hineinschauen, wenn er sich nicht enthüllt, offenbart. Nur wir selbst vermögen zu erkennen, wer wir selbst sind. Und einige, die wir schon älter sind, haben erfahren, dass uns die Augen aufgehen müssen für uns selbst. Wir wissen nicht einmal ganz, wer wir selbst sind. Nun, wer unter Menschen weiß, was des Menschen ist oder was in ihm ist, wenn nicht der Geist des Menschen, der in ihm ist, also wir selbst, so weiß auch niemand, was Gottes ist, wenn nicht der Geist Gottes. Gott selbst weiß, was in ihm ist. Aber wir empfingen nicht den Geist der Welt, der ist Satan mit allen seinen Dämonen. Und der herrscht dort im Denken der Menschen. Sondern wir empfingen den Geist, der von Gott ist. Den haben wir jetzt. Wozu empfingen wir den Heiligen Geist, als wir zur Bekehrung kamen, zur Umkehr? Hier ist eine Antwort. Gott gab uns den Geist. Wo bin ich jetzt? Vers 12, Mitte, danke. Damit wir das uns von Gott Geschenkte wissen möchten. Dazu bekamen wir den Geist. Und damit wir das, was Gott uns an Offenbarung geschenkt hat, damit wir das kennenlernen und nicht nur kennenlernen, das Wort, das hier gebraucht wird, bedeutet überzeugt sein, wissen, damit wir es wissen könnten. Dass wir auch reden, das ist die Botschaft, die Paulus in den Mund nimmt, in die Feder. Nicht mit Worten, die menschliche Weisheit lehrt, sondern mit solchen, die der Heilige Geist lehrt. Aha, jetzt haben wir einen zweiten Faktor. Wir haben zweierlei, die Wahrheit selbst, die Offenbarung selbst, die Gedanken Gottes selbst und die Form, die Formulierung. Wenn Gott sich offenbaren will, wird er seine eigenen Worte wählen müssen, nicht Worte, die menschliche Weisheit gebraucht. Es sind menschliche Wörter, menschliche Sätze und so weiter, aber nicht solche, die die Weisheit dieser Welt lehrt. Nicht die. Die Bausteine sind da, aber nicht die Art und Weise, wie Menschen damit umgehen würden, sondern die Art und Weise, wie Gottes Geist damit umgeht. Wir merken also, es braucht wirklich von Gott gewählte Redewendungen, um seine Offenbarung zu bekleiden, zu tragen, damit es an uns herankommen kann. Wir reden Weisheit mit Worten, nicht solche, die menschliche Weisheit lehrt, sondern mit solchen, die der Heilige Geist lehrt. Das heißt, zu geistlicher Offenbarung, passen wir geistliche Wörter. Die Formulierung bis aufs Letzte in der Heiligen Schrift ist von Gott gewählt, ist geistlicher Art. Ja. Deshalb die Formulierung in der Schrift so wichtig ist. Deshalb die Übersetzung so wichtig ist. Deshalb so wichtig ist, was ist denn der Text im Griechischen? Darüber sind sich die Gelehrten nicht einig. Es ist wichtig, dass wir wissen, welcher Buchstabe steht das? Jesus hat uns das gelehrt. Es ist wichtig, welche Mittel, welche Vokabeln und Zeichen, Buchstabenzeichen hat Gott gewählt, um seine Gedanken zu bekleiden, als Vehikel zu gebrauchen, als Transportmittel, um diese Gedanken an unser Ohr, an unser Herz heranzutragen. Aber der seelische Mensch, nicht der natürliche Mensch, der seelische Mensch, wörtlich übersetzen, im Griechischen steht der psychische Mensch. Ja. Das ist noch etwas anderes als der natürliche Mensch. Der natürliche Mensch ist der, der geboren wird mit Leib, Seele und Geist. Seele ist ein Teil von seinem Wesen, nicht eine Substanz, aber doch ein Phänomen in seinem Wesen. Und wer ist jetzt der seelische Mensch? Der seelische Mensch ist der Mensch, ob Christ oder nicht Christ, der von der Dynamik des Diesseitigen in seinem Wesen und Leben bestimmt ist. Wir alle haben Geist, inneren Menschen und äußeren Menschenleib. Diese zwei sind verzahnt miteinander. Und da, wo sie zusammen genäht sind, ja, verflochten sind, Geist und Leib, da, wo diese zwei Menschen, innerer Mensch und äußerer Mensch, wo diese beiden zusammen verflochten, verwoben sind in uns, es bleibt ein Geheimnis, aber dort, wo diese verzahnt sind, dort haben wir nicht reinen Geist, auch nicht reinen Mensch, reinen Leib, sondern eine Mischung. Ich habe ein Glas Milch, weiße Milch, und ich nehme ein Glas von dicker, blauer Tinte und gieße jetzt diese dicke Flüssigkeit in das Glas Milch. Was geschieht? Ich bekomme drei Farben. Oben, während ich gieße, habe ich blaue Tinte. Immer noch so, wie es in dem Glas war. Unten habe ich weiße Milch. Dazwischen sehe ich schon die Mischung. Blau mischt sich mit Weiß. Es ist weder ganz blau, auch nicht ganz weiß, beides. Ich bin Leib, äußerer Mensch, ich bin Geist, innerer Mensch. Und Gott hat mir, als er Adam und Eva schuf, diesen Geist gegeben. Und nun bin ich eine Seele. Das heißt, ein Wesen, das die beiden organisch verbunden kennt. Und jetzt ist die Frage, welches, das Innere, das heißt, wo, nehme ich jetzt, lassen Sie mich jetzt das Bild wieder, an das Bild erinnern, Tinte und Milch. Dort, wo Tinte und Milch schon vermengt sind, da haben wir die Mitte. Es ist nicht eine dritte Substanz. Es ist eine Mischung von den zwei Substanzen. Ja? Da haben wir die Mitte. Die Seele ist die Mitte. Sie ist weder Geist in diesem Fall, weder ganz Geist, reiner Geist, noch reiner Leib. Aber hier geschieht das Leben in der Seele. Hier erlebe ich den jetzigen Moment. Jetzt ist die Frage, was bestimmt überhaupt grundsätzlich mein Wesen? Mein Denken, der Geist, meine Seele, mein Erleben jetzt oder der Leib, der mich trägt, mit dem ich mich offenbare. Die Bibel lehrt uns, dass die Reihenfolge, das heißt, wir haben eine gewisse Hierarchie eine gewisse Ordnung, die einer gesunden Lebensweise dienlich ist. Und diese Reihenfolge ist Geist, Seele, Leib. Nicht Leib, Seele, Geist. Nicht Seele, Leib, Geist. Nicht Seele, Geist, Leib. Sondern oben Geist, Seele, Leib. Das Ohr ist das Tor zum Geist. Der Kopf. Übrigens kein Unterschied zwischen Kopf und Herz. Herz ist der innere Mensch. Und das Herz hat Geist oder ist Geist und Seele zusammen. Herz ist der innere Mensch. Also, ich denke, Gottes Wort legt Wert darauf, dass ich denke, wenn ich Gottes Wort lese und höre. Das Ohr ist die Öffnung zum Kopf, zum Denken. Und wer eine Öffnung hat, wo nicht nur ein Verschluss ist, der soll jetzt dieses Tor gebrauchen, damit der Kopf, das Denken, die Worte Gottes aufnehmen kann. Und wenn jetzt der Geist Gottes Gedanken aufgenommen hat durch Hören oder Lesen des Wortes Gottes, dann wird von dort überlegt. Es wird aufgenommen, verarbeitet. Und diese Wahrheiten, diese Indikative und Imperative, das heißt diese Aussagen und Befehl, diese Unterweisungen und diese Anweisungen, wenn sie wahrgenommen werden oder als Wahrheit begriffen werden, werden sie unwillkürlich wie ein Mechanismus einen Einfluss haben auf unsere Seele, auf unser Erleben. Wenn jemand jetzt draußen Feuer rufen würde, würde das automatisch einen Einfluss haben auf unsere Bewegungen. Nicht wahr? Diese Kenntnis würde uns nicht trocken lassen. Ja. Vielleicht ein bisschen zu trocken werden lassen, ja. Wenn wir nicht schnell genug reagierten. Es lässt uns nicht bewegungslos. Es erfasst die Seele. Und hier in der Seele ist dann der Impuls, der Schaltpult, ja, wo der Körper dann reagieren muss. Die Seele nimmt es ernst und jetzt wird der Leib gebraucht als Instrumentarium, um entsprechend zu handeln. Ja. Wenn das jetzt umgekehrt der Fall ist, ist es tragisch. Denn der Leib ist in starkem Maße regiert von selbstständigen Mechanismen. Wie nennt man sie? Ja, Triebe, Instinkte, ja, auch Instinkte. Natürlichen Mechanismus. Der seelische Mensch ist der, der zum Obersten gemacht hat, das Erleben. Er will einfach fühlen, er will einfach erleben und da haben die fünf Sinne, da spielen die eine bestimmende Rolle. Er überlegt nicht so sehr erst, sondern er ist bestimmt von dem, was er erlebt. Und das kann auch der Christ sein. Der natürliche Mensch ist der Nicht-Christ, der einfach immer noch so ist, wie er von Geburt an war. Der christliche Mensch ist der, der schon eine Verwandlung erlebt hat durch den Einzug des Geistes Gottes und des Leben Gottes. Aber er kann immer noch beeinflusst sein von seinem Fleisch, von der Sünde, von seiner Seele und so weiter. Der Christ kann von der Seele also bestimmt werden. Und nun sagt Paulus, ein Mensch, der da nur darauf aus ist, etwas zu erleben, deshalb sollten Gottesdienste nicht erlebnisorientiert sein. Und Plakate, die Evangelisationen bekannt machen, sollten nicht das Leben, Erleben in den Vordergrund stellen. Das ist irreführend. Das ist nicht der Sinn der Verkündigung, der Botschaft Gottes. Ein Gottesdienst, die Versammlung der Gläubigen, sollte so ablaufen, damit der Geist imstande ist, zunächst einmal, dazu braucht es Stille, Ruhe. Deshalb sollten die Lieder uns disponieren, damit die Seele ruhig wird und disponiert wird und auf die Heiligkeit der Atmosphäre Gottes eingestimmt wird, damit der Geist funktionsfähig wird. Was tut denn Elisa? Er wird Er ist daraus gefordert, ein prophetisches Wort zu sagen. Ja, aber das muss ihm erst kommen. Und das kommt in seinen Geist hinein. Aber damit sein Geist aufnahmefähig ist, muss seine Seele entsprechend eingestimmt sein. Damit der Geist frei ist. Die Seele darf nicht da mit, sagt man, wie? Mitmischen, mitbestimmen, ja? Interfere, was ist interfere? Wie? Interfere. Mit einmal kam mir das englische Wort nicht. Ja. Dazwischen kommen. Ja, die Seele darf nicht dazwischen kommen. Hindern. Ja. Dazu muss ich jetzt ergänzend sagen, dass Seele und Geist manchmal auswechselnd gebraucht werden in der Heiligen Schrift. Seele und Geist werden verschieden gebraucht. Manchmal ist es ganz dasselbe wie Herz. Herz, Seele und Geist, innerer Mensch sind eins und dasselbe. Ja? Aber manchmal werden Wörter ja auch dann differenziert gebraucht. Und wenn wir jetzt den Menschen in seiner Verflochtenheit betrachten, Leib, Seele und Geist, dann ist Seele nicht ein Etwas, sondern eine Erscheinung. Nämlich diese Verzahnung, wo wir vernäht sind zwischen innerem Menschen, Geist und Leib. Dann ist Seele etwas, das ein wenig zu unterscheiden ist von Leib, von Geist. Ja. Es ist der Teil des Geistes, der vermischt ist mit dem Leib. Und wenn jetzt der Mensch stirbt, dann teilen sich innerer Mensch und äußerer Mensch. Insofern als Seele die Verzahnung war, vergeht sie, ja, weil die Verzahnung vergeht. Insofern Seele aber dasselbe als Geist war, geht sie mit dem, ist sie Geist, der zu Gott geht, beziehungsweise in die Ewigkeit, ja. Wobei ich nicht sagen würde Leibseele, denn Seele ist wirklich ein Wort, das zuerst dem Geist zugeordnet ist. Ja. Ja. Das entsprechende Wort in Bezug auf Leib ist Fleisch. Fleisch ist seelischer Leib, das heißt lebendiger Leib, Dynamik des leiblichen Lebens, entspricht aber oft Seele. Aber weder Fleisch noch Seele sind ursprünglich sündig. Die werden manchmal als unbedingt sündig betrachtet. Es ist nicht verkehrt, seelisch zu sein, unter Umständen. Es ist verkehrt, autonom seelisch zu sein. Das heißt, wenn das seelische Wesen sich von Gott selbstständig macht und einen selbstständigen Mechanismus entwickelt, genauso Fleisch. Es ist nicht verkehrt, Fleisch zu haben. Aber es ist verkehrt, wenn das Fleisch unabhängig wird von Gott, nicht mehr unter der Herrschaft Gottes ist. Das ist Sünde, dass es dann sich selbstständig machen wird. Sünde ist ja die in eigentlichem Wesen diese Unabhängigkeit von Gott. Ja. Nehmen wir zum Beispiel Römer 8, Vers 13. Wenn wir die Werke des Leibes, die Taten des Leibes zum Tode bringen, dann werden wir leben. Ja, sollen wir jetzt den Leib töten? Darf er sich nie bewegen? Das ist nicht, was Paulus sagen will. Sondern die Taten des Leibes, die im Zeichen der Unabhängigkeit von Gott sind. Ja? Wir tun ja sehr viel, das gar nicht von der Herrschaft Gottes bestimmt war. Wir bestimmten das. Das soll aufhören. Ja? Das ist ein Wachstum der Heiligung, dass alle unsere Bewegungen mit unseren Fingern, Augen, Händen, Ohren, ja, dass alles unter die Herrschaft Gottes kommt. Und die anderen Taten, die sich selbstständig machen wollen, die sollen aufhören, verschwinden, getötet werden, zunichte werden. Ja, die sollen aufhören. Ja, das war ein kleiner Exkurs, der vielleicht wertvoll war. Also, der seelische Mensch, der nicht vom Worte Gottes, sondern vom eigenen Leben oder Erleben wollen bestimmt ist, und das ist sehr aktuell, ja. Wir sind in diese Phase der Geschichte der Menschheit eingetreten. Vor einigen Jahren noch war es anders. Aber der seelische Mensch nimmt, was des Geistes Gottes ist, nicht auf, denn es ist ihm Torheit. Er hat nicht denken können und die Weisheit darin erkennen können. Für ihn ist es Torheit. Das bringt ihm nichts. Merken Sie, bringt, Sie kennen diesen Ausdruck, ja? Das bringt nicht, trägt nichts bei zu meinem Erleben. Man könnte hier fast in jede Richtung noch einen Exkurs machen, ich verzichte darauf. Was des Geistes Gottes ist, nicht auf, denn es ist ihm Torheit. Und er kann es nicht kennen, weil es geistlich beurteilt wird. Und viele, viele Christen sitzen unter dem Wort Gottes und können es nicht fassen, weil sie seelisch orientiert sind. Sie haben sich nicht vorbereitet. Sie sind nicht unter die Herrschaft Gottes und des Evangeliums gekommen. Aber der Geistliche, der Gottesgeist hat, und zweitens, wenn Sie Ausleger gelesen haben zu 2. Korinther 2, Vers 15, dann werden Sie vielleicht gelesen haben, dass der geistliche Mensch der ist, der den Geist Gottes hat. Das stimmt, aber es hört da nicht auf. Denn auch der seelische Christ hat den Geist Gottes. Aber er wurde nicht bestimmt von diesem Geist Gottes. Deshalb muss das Zweite hinzukommen. Es genügt nicht nur, dass wir den Geist Gottes haben, sondern es muss hinzukommen, dass dieser Geist mich beeinflussen darf, mein ganzes Wesen durchdringen darf. Der Geistliche beurteilt alles. Er wird aber von niemandem beurteilt, denn wer kannte den Sinn des Herrn? Und sein Denken ist es ja, das mit dem Geist Gottes in uns kam. Wer wird ihn unterweisen? Wir haben aber den Sinn, das Denken Christi. Mit dem Geist Gottes haben wir das bekommen. Sehr, sehr wertvolle Worte, sehr gedrängte Worte, ja. Deshalb müssen sie bedacht werden. Aber wir lernen hier, dass wir beten müssen, damit der Geist Gottes uns erleuchten kann. Wenn Gott uns nicht die Augen auftut, bleiben wir nämlich blind, auch für die einfachsten Aussagen seines Wortes. Wenn wir betend zum Wort Gottes kommen, kann das Wort auch unser Gebet prägen. Nicht nur werden unsere Augen aufgetan, sondern wenn wir beten, bevor wir Gottes Wort hören und lesen, beziehungsweise wann wir es tun, dann kann ein weiterer Erfolg oder eine weitere Folge daraus entstehen, dass wir lernen zu beten, wie das Wort Gottes formuliert ist. Wenn wir die erste Gemeinde uns einmal wieder ansehen, die Apostelgeschichte 4, wie betet denn die Gemeinde dort? Mit Worten Heiliger Schrift. Ja. Mit den Worten Heiliger Schrift. Es ist interessant, die Gebete geistlicher Christen zu hören. Immer wieder merkt man, da ist ein Wort Gottes da drin. Ja. Es wird so mit hinein verflochten. Es ist schön, das zu hören. Dann kann das Wort Gottes auch unser Gebet selbst prägen. Und weiter, es ist gut, und dies ist ein praktischer Wink, es ist gut, gewisse Texte in Gebetform aufzuschreiben fürs persönliche Gebet. Wenn Sie Ihre Bibel lesen oder Sie hören Gottes Wort und Sie merken, da ist etwas, das möchte ich zu meinem Gebet machen, schreiben Sie es auf. Und zwischendurch, vielleicht haben Sie es auf einem Zettel, in der Küche oder sonst wo beim Arbeitsplatz, in der Pause lesen Sie das und machen Sie das zu Ihrem Gebet. Psalm 119, Vers 18. Öffne mir die Augen. Ja? Nicht nur auswendig lernen. Auswendig lernen, ja. Aber denkend auswendig lernen. Wirklich beten, dass es zu einem Bestandteil meiner Wünsche wird. Zu meinem Begehren wird. Das Dritte, die dritte Verpflichtung, an die ich erinnern möchte, Man sollte die Schrift ernst nehmen. Ich denke, das ist schon angeklungen in allem, was wir gesagt haben. Aber lassen Sie mich noch kurz etwas dazu sagen. Warum sollten wir Gottes Wort ernst nehmen? Weil es die Wahrheit ist. Und Wahrheit muss ja ernst genommen werden. Jesus sagt, Johannes 17, Vers 17, dein Wort ist Wahrheit. Das Evangelium wird immer wieder Wahrheit genannt. Galater 3, Vers 1, o unvernünftige Galater, wer bezauberte euch, um der Wahrheit nicht zu gehorchen? Das ist das Evangelium. Oder wir denken an Epheser Kapitel 1, wo Paulus sagt, dass die ephesischen Christen die Wahrheit des Evangeliums angenommen hatten. Ich erinnere an ein Wort Jesu aus der Bergpredigt, wo er uns lehrt, dass Gott jedes unserer Worte ernst nimmt. Und jetzt ziehe ich eine Schlussfolgerung. Wenn Gott über jedes unserer Wörter Rechenschaft fordert, wird er sich selbst wohl ebenfalls über jedes Wort Rechenschaft geben. Nehmen wir also jedes seiner Wörter ernst. Gott ist ein Wort, ein Gott, der nicht nur unsere Wörter ernst nimmt, sondern seine eigenen natürlich. Zuerst nimmt er seine eigenen ernst, deshalb nimmt er unsere ernst. Wir sollen nämlich seine ernst nehmen. In einem Kommentar, und das ist ein sehr bekannter Kommentar, einer der bekanntesten, und gilt als einer der klassischen evangelikalen Kommentare. Und jetzt haben wir hier ein Beispiel, wie durchseucht auch der Evangelikalismus sein kann von bibelkritischem Gedankengut. Es gilt einmal, Reinhaus zu machen. Brüder und Schwestern, es gilt einmal, die Wahrheit zu erkennen und dabei zu bleiben. Unsere Lehrer, Land auf Land ab, haben allzu oft getrunken von der falschen Quelle, meistens während ihres Studiums. Man studierte, hörte Professoren, Lehrer, Dozenten, die nicht der Irrtumslosigkeit der Schrift verpflichtet waren. Ja. Immer wieder wird etwas so in Frage gestellt. In einem Kommentar lese ich zu Hebräer 9, Vers 4, wo wir eine problematische Stelle haben, zugegeben. Brauchen Sie nicht aufzuschlagen. Da ist etwas von einem Räucheraltar. Nun, bekanntlich war der im heiligen Teil, nicht im Allerheiligsten, ja? Aber nun steht da eine Stelle, der Hebräer-Schreiber ordnet diesen Räucheraltar dem Allerheiligsten zu. Das hat seinen Sinn, aber dieser Ausleger hat den Sinn nicht erfasst. Er schreibt im Gegenteil. So bemerken wir doch andererseits, wie unbekümmert, merken Sie sich dieses Wort, wie unbekümmert der Apostel in der Schilderung der Einzelheiten der Stiftshütte auf Überlieferungen der spätjüdischen Theologie zurückgreifen kann, mitnichten. Das ist seine Auffassung. Der Hebräerschreiber ist keineswegs unbekümmert. Der Ausleger ist unbekümmert. Dem macht es nichts aus, ob das nun Wahrheit ist oder nicht. Es ist aber Wahrheit. Der Hebräerschreiber wurde vom Heiligen Geist geführt, jedes Wort an die richtige Stelle zu stellen, und es entsprach der Wahrheit. Und einige von uns werden noch mehr schwitzen müssen, bis wir auf die Wahrheit stoßen. Und die anderen werden warten müssen, bis diese Knochen zu Fleisch werden. Ja. Wir müssen noch einmal lernen, mit unbeantworteten Fragen zu leben. Und nicht so schnell, im Englischen sagt man, zu Schlussfolgerungen springen. Jump to conclusion. Das ist ein guter Ausdruck. Ja. Man eilt geradezu zu Schlussfolgerungen. Moment einmal, wollen wir ein bisschen denken. Ich hatte einen Professor, der sagte, Brüder, hatte so eine sehr bewegliche, eine Stimme, die seine Emotionen zum Ausdruck bringen konnte. Brüder, Theologie fordert Köpfchen. Man muss denken. Ja. Nicht Schlafmütze. Ja. Wenn wir die Schrift ernst nehmen wollen, werden wir denken müssen. Werden wir arbeiten müssen. Wissen Sie, Brüder und Schwestern, wir betrachten die Sache Jesu manchmal viel zu sehr als Spielzeug, als ein Spiel. Jeremia sagt, oder Gott sagt durch Jeremia, verflucht sei, der das Werk des Herrn lässig treibt. Jesus fordert alles von uns, alles, jeden Tropfen Energie, unsere ganze Aufmerksamkeit. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben mit deinem ganzen Verstand, mit aller deiner Kraft, von ganzem Herzen. Aber da sitzen wir manchmal im Gottesdienst. Verflucht sei, wer hier lässig umgeht mit Ewigkeitsgedanken. Keiner von uns weiß, ob er den Abend erlebt. Wir leben und werden zu leben haben im Lichte der Ewigkeit. Ja, wir wollen Gottes Wort grundsätzlich ernst nehmen, damit es seinen Weg nehmen kann und uns gestalten kann und Gott uns gebrauchen kann. Das war das Thema von gestern Morgen und heute früh. Morgen wollen wir an die Arbeit gehen. Wir haben noch gar nicht gearbeitet. Ich habe nur Mut gemacht zum Arbeiten. Ja. Morgen wollen wir arbeiten. Seien Sie darauf gefasst. Ja. Morgen wollen wir anfangen zu graben. Bringen Sie den Spaten mit, ein bisschen aufgekrempelte Ärmel und ein bisschen Energie. Und dann wollen wir zusammen arbeiten am Text, beziehungsweise will ich uns zeigen, wie man arbeitet. Ja. Denn Paulus sagt in Epheser 4, Vers 11, Gott hat gegeben Apostel, das heißt Missionar, Lehrer, und Propheten und Evangelisten und Hirten, die Lehrer sind, damit die Heiligen das Werk des Dienstes verrichten können. Aber das heißt nicht, dass die Lehrer nur anzeigen sollen, wo die anderen arbeiten sollen, sondern sie sollen mitarbeiten. Und ich will mit ihnen und sie dürfen mit mir lernen zu arbeiten, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen können. Es ist etwas Kostbares, etwas Schönes. Denn unter der Oberfläche, ich darf es Ihnen verraten, sind lauter Juwelen. Lauter Juwelen.